Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Ich freue mich heute, den André Ulner zu begrüßen. Und ich bin überzeugt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir ein interessantes Gespräch vor uns haben. Herzlich willkommen, André.
Ja, danke schön.
Heißt du André oder André?
Wie du das möchtest.
Und dein Nachname, Ulner, ist das, was steckt dahinter? Weißt du, hast du mal Namensforschung betrieben?
Ich nicht, aber mein Vater hat mir erzählt, dass das irgendwie auch so aus dem Trierer Luxemburger Raum kommt und dass unsere Vorfahren, also Ulners gibt es nicht so viele in Deutschland, aber dass unsere Vorfahren wohl irgendwas mit Töpferei zu tun hatten.
Okay. Wo bist du geboren?
In Heidelberg.
In Heidelberg. Und hast dann studiert nach deiner Schulzeit. Was hast du studiert?
Ich habe Gesang studiert.
Okay. An wo?
Ich habe in den USA studiert, an der Hart School of Music, und das hat sich eigentlich zufällig ergeben. Also ich bin mit 16 zu einer Gastfamilie nach USA gegangen und hatte eigentlich mit klassischer Musik so gar nichts am Hut. Ich habe eigentlich eher Punkmusik gehört und
okay.
Und dann war das aber so, dass diese Gastfamilie, die hatten drei Söhne und alle drei Söhne haben im Chor gesungen, und zwar im Schulchor, und Schulchor war ein Schulfach, das heißt, also in den USA hat man 7 Schulfächer am Tag, und das heißt, du hast jeden Tag dieselben Fächer, und so hatte ich jeden Tag eine Stunde Chorprobe und dann noch im Kirchenchor und noch im Gemeindechor, und dann hat das irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und dann habe ich noch im Symphoniechor mitgesungen und noch im Kammerchor der Schule. Und blieb dieser Kontakt bestehen. Und dann habe ich mich, weil ich nichts Besseres zu tun wusste, für Musik-LK entschieden, neben Englisch. Und dann stand irgendwann die Frage im Raum, ob ich das nicht sogar vielleicht studieren will. Und dann habe ich zwischen schriftlichen und mündlichen Abi meine Gastfamilie besucht, mit denen ich immer noch in Kontakt war. Und die haben gesagt, Mensch, bewirb dich doch einfach mal. Dann habe ich, damals musste man das ja als noch per Post schicken in den 90ern, habe ich mir meine Noten für die fachpraktische Prüfung Abitur nachschicken lassen und habe mich beworben, obwohl die Anmeldefristen schon längst abgelaufen waren, und durfte an 2 Hochschulen vorsingen. Und ja, so ist das zustande gekommen.
Ja, verrückte Geste als Punk,
Ja, ich war kein Punk, aber ich habe
Punkmusik gehört. Nee, aber als Punk-Fan dahin und kommst aus den USA als klassischer Sänger zurück, oder?
Ja, so ungefähr.
Wenn man das ganz platt und schnell ausdrückt.
Ja, also es war tatsächlich sogar so, dass ich glaube, ich bin im Juni, also Juni 89 war das, bin ich nach USA, und ich glaube im November oder so habe ich schon im philharmonischen Chor im Verdi Requiem mitgesungen.
Okay.
Und fand das aber genauso cool wie sowas wie Dead Kennedys oder so.
Verrückt. Jetzt bist du bei uns Agent für Diversitätsentwicklung. Das ist ja ein weiter Weg. Ja. Erzähl uns doch, wie es dazu kam, dass du dann vom Sänger bis hin zu deiner jetzigen Tätigkeit dich entwickelt hast.
Ach du meine Güte. wo fange ich denn da an? Also wahrscheinlich ist der erste Schritt gewesen, dass ich 2007 eine Ausbildung zum Theaterpädagogen angefangen habe und dann immer mehr angefangen habe, theaterpädagogische Projekte zu machen. Und bin ich irgendwann, vor 4 Jahren bin ich in Heidelberg gelandet und habe in einer theaterpädagogischen Akademie gearbeitet, da in der Schulleitung, und bin dann hier vorstellig geworden bei der Staatsphilharmonie, weil ich eigentlich über ein Kooperationsprojekt sprechen wollte. Und habe hier den Intendanten eben im Gespräch kennengelernt und fand das Gespräch sehr, sehr angenehm, und wir haben auch gleich ein ganz, also wie ich finde, ein sehr tolles Projekt entwickelt. Und am Ende des Gesprächs sagte er, ja, wir suchen übrigens, oder wir schreiben hier demnächst eine Stelle aus, vielleicht kennen Sie ja jemanden. Und das hat so im Hinterkopf so getickert. Und dann gab es nochmal ein Folgegespräch über diese Kooperation. Und am Ende des Gesprächs habe ich gedacht, also eigentlich gefällt mir das sehr gut, wie der Umgang hier ist und das alles drum und dran. Und dann habe ich mich auf die Stelle beworben und so bin ich hier gelandet.
Musstest du denn Kurse belegen, um diese Agentenstelle auszufüllen oder wie war das?
Boah, das ist ja eine sehr breite, also es gibt, glaube ich, relativ wenig Stellen, die sowas machen. Und das ist ja so eine sehr breit aufgestellte Querschnittsaufgabe. Also es ist ja nicht so, dass wir einem Bereich, wie jetzt zum Beispiel Musikvermittlung, beigeordnet sind, sondern es geht ja durch alles, was so eine Institution ausmacht, durch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es kaum Kollegen gibt, die diese Breite auch in allen ihren Ausbildungsfacetten, die das tangiert, die da bewandert sind.
Und hast du dich denn da selber gebildet als Diversitätsentwickler oder hast du, kriegt man einen Leitfaden da an die Hand oder bleibt einem das selber überlassen, wie man sich da bildet und entwickelt?
Also meine Stelle ist ja Teil eines Programmes und in diesem Programm bekommen wir auch Fortbildungen. Mhm. Und es ist aber tatsächlich so, dass eben in den Bereichen, in denen ich erstmal nichts wusste oder mich erstmal kundig machen musste, dass ich da erstmal das erste Jahr sehr viel mit Recherche auch verbracht habe.
Ja. Mhm. Und das war auch so gewollt. Also das ist von dieser Stelle, ist das eine Bundesstelle, die das
fördert? Das ist, ja genau, also das ist von der Kulturstiftung des Bundes ein Programm, das nennt sich 360 Grad und ist auf 4 Jahre angelegt und finanziert eben diese Stellen an den Häusern. Es sind 39 Institutionen, die daran teilnehmen an dem Programm. Finanziert die Stelle und finanziert auch ein bisschen Projektmittel.
Und du hast dir dann aufgrund der Nähe zu Heidelberg, dass du gesagt, die Staatsphilharmonie könnte sowas machen oder hat die Staatsphilharmonie dich gesucht?
Ach, es gibt ja immer diesen schönen Zufall im Leben. Und ich wohne mit meiner Familie in Mannheim-Seckenheim und habe in Heidelberg gearbeitet. Und habe festgestellt in diesen Gesprächen mit unserem Intendanten, dass mir das sehr gut gefällt, was ich hier wahrnehme. Und dass das auch, und das finde ich was Besonderes, dass das mit dem Familienleben vereinbar ist. Mhm. Also, dass die Familie nicht irgendwo hinterherziehen muss, was ja im Kulturbereich gar nicht so außergewöhnlich ist. Sondern dass, um es mal so bildlich zu sprechen, also ich bin am Anfang nach Heidelberg, bin ich zur Autobahn gefahren, bin auf der Autobahnauffahrt nach links abgebogen, jetzt biege ich halt nach rechts ab.
Wo siehst du die größte Entwicklungsmöglichkeit der Staatsphilharmonie in Richtung Diversität? Was ist da? Wir sind ja ein Orchester, multinational, 17 verschiedene Nationalitäten. Und für viele Außenstehende sieht das ja schon mal so aus, als wäre das divers. Vielleicht kannst du uns unseren Zuhörern und mir erklären, was der Unterschied ist zwischen multinational und divers.
Ja, also an der Staatsphilharmonie arbeiten Menschen aus vielen Ländern und wir sagen, wir sind international. Und das sind wir auch. Und dann ist es aber, also man muss quasi erstmal verstehen, dass international nicht divers bedeutet.
Okay.
Also dass divers nochmal weitergeht und dass auch eine andere Haltung auch dahinter steht. Also kann man jetzt argumentieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wenn wir zum Beispiel die personelle Zusammensetzung der Staatsphilharmonie oder der Menschen, die diese Institution ausmachen, wenn wir das betrachten und das dann vergleichen oder so, ne, mit so Folien oben drüber legen, wie die Bevölkerung in Ludwigshafen oder in Mannheim oder in diesem urbanen Raum Mannheim-Ludwigshafen aussieht, dann stellt man fest, da sind durchaus Unterschiede. Also dass es Menschen aus oder mit Wurzeln aus Regionen gibt, auch außerhalb Europas, die hier nicht abgebildet sind.
Mhm. die als Arbeitnehmer nicht abgebildet sind oder die als Zuhörer nicht abgebildet sind?
Sowohl als auch. Mhm. Also ich nehme an, du zielst auch so ein bisschen ab auf diese Programmdimensionen von 360 Grad. Das wurde aufgeteilt in drei Programmsäulen, nenne ich es mal, dass man eben guckt, also wie ist das Personal einer Institution aufgebaut oder setzt sich zusammen, wie ist das Programm, wie divers ist das Programm und wie divers ist das Publikum. Und da überhaupt erstmal eine Sensibilisierung, ein Bewusstsein zu schaffen und dann eigentlich auch nicht zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen, sondern über diese Bewusstseinsschaffung ja vielleicht sogar im Idealfall sowas wie ein Bedürfnis zu schaffen. Wir wollen jetzt anfangen, unser Personal diverser aufzustellen. Wir wollen anfangen, ein diverseres Publikum anzusprechen und wir wollen auch anfangen, ein diverseres Programm zu machen.
Mhm. Und hast du da hier Offenheit erfahren oder sind das dicke Bretter zu bohren bei uns im Haus?
Das sind dicke Bretter, das ist aber, glaube ich, überall so. Mhm. Und was ich also lernen durfte, ich habe zwar einen Hintergrund in klassischer Musik, aber nicht im Orchester. Und auch als Sänger, der ich mal war oder noch irgendwie auch bin, ist Orchester doch immer so eine schwarz-weiße Masse von Menschen gewesen, die alle gleich aussahen. Und was ich jetzt in den letzten zwei Jahren erleben durfte, ist, wie heterogen dann doch wieder, also wie unterschiedlich die Menschen sind. Ja. Und da gibt es Menschen, die haben ein großes Interesse daran. Es gibt Menschen, die haben kein Interesse daran. Es gibt auch Menschen, die nehmen das vielleicht auch ein bisschen als eine Bedrohung wahr oder es ist mit Ängsten oder mit Unsicherheit auch verbunden. Und das sehe ich eben auch so ein bisschen als meine Aufgabe, über Nähe oder über Begegnungen das zu nehmen, also diese Vorbehalte oder vielleicht sogar diese Ängste auch ein Stück weit abzubauen.
Wir haben ja hier in der Verwaltung, da werden die Stellen ausgeschrieben. Mhm. Da können sich ja alle Menschen bewerben, für die das attraktiv ist. Genauso gibt es ja für die praktischen Musikerinnen und Musiker das Probespiel, dieses Auswahlverfahren. Glaubst du, dass das allen Menschen die gleichen Chancen bietet, so wie wir das im Augenblick haben? Also ich als Musiker, ich war ja 25 oder bin seit 25 Jahren Trompeter. Ich habe ganz viele Probespiele gemacht. 25 habe ich verloren. Und ich habe auch bestimmt 30 Probespiele hier angehört in meiner Zeit. Und ich fand das immer, das ist eine total harte Kiste, weil man dann auf den Punkt performen muss, was oft nicht gelingt. Aber wenn man auf der anderen Seite sitzt, sieht man, dass die heterogene Masse der Musiker dann meistens doch zu einem Ergebnis kommt und sagt, die Person möchten wir ein Probejahr anbieten. Hm. Ist das Chancengleichheit in deinem Sinne?
Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Phasen oder zwei Bereichen. Das eine ist erstmal der Bereich der Ausbildung oder das überhaupt damit mit klassischer Musik in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das andere ist das Probespiel oder das Bewerbungsverfahren, also im Orchester sagt man ja Probespiel, das Bewerbungsverfahren an sich. Mhm. Und ich glaube, man kann sagen, dass eine Ausbildung für ein klassisches Orchesterinstrument, dass das sehr lange dauert, dass das teuer ist und dass das auch viel Unterstützung braucht von ja, wem auch immer, einer Identifikationsfigur oder den Eltern. Und dass wir manchmal eben, also das hängt ja auch ein bisschen vom Orchesterinstrument ab, aber dass wir, manche Instrumente brauchen vielleicht 10 Jahre, manche brauchen 15, manche 20 Jahre, bis man dann so weit ist, dass man sowohl künstlerisch als auch von den technischen Fähigkeiten in der Lage ist zu sagen, jetzt kann ich mich für so eine Stelle bewerben. Mhm. Und dann, und das ist eben auch so eine Diskussion, die teilweise auch sehr leidenschaftlich geführt wird, wie ist denn eigentlich dieses Bewerbungsverfahren? Wer schafft schon mal überhaupt die Schwelle, eingeladen zu werden? Also ne, wir schreiben jetzt eine Stelle aus und dann bewerben sich 600 Leute.
Bei der Querflöte kann das passieren. Ja.
Und wir können aber eben nur vielleicht 20 Leute anhören.
Ja.
Also was braucht's, was muss auf dem Papier stehen, was muss ich auf dem Papier stehen haben bei mir, damit ich da überhaupt eingeladen werde. So, und dann habe ich diese Schwelle genommen und dann eben die Frage, nach welchen Kriterien wird dann beurteilt? Und sind die objektiv oder sind die nicht objektiv?
Und sind sie vielleicht zeitgemäß? Diese Kriterien, die man, also, ne? Wenn, wir kommen mal vielleicht gleich drauf auf Visionsfähigkeit der Musiker, dass, dass das vielleicht auch dazu gehört, oder eine Offenheit auch für andere Sachen. Ja, wie könnte man das Szenario ändern, dass das einem breiteren Spektrum die Möglichkeit ergibt, sich bei uns zu bewerben und die Chance haben, zu haben, vorzuspielen? Wie würde man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja alle möglichen auch Auswertungen von Testverfahren. Letztes Jahr im Sommer gab es einen großen Artikel in der New York Times, der sich mit diesen sogenannten Blind Auditions, das muss man vielleicht für die Zuhörer, die dieses Verfahren nicht kennen, kurz beschreiben. Also, dass man eben eine Art Vorhang auf die Bühne hängt und dass man die Person, die dahinter spielt, nicht erkennen kann. Es gibt sogar Orchester, die soweit die Regularien für das Probespiel festlegen, dass sie sagen, bitte tragen Sie Schuhe, die so leise sind auf der Bühne, dass wir keine Rückschlüsse darauf ziehen können, ob sie jetzt Mann oder Frau, groß, klein, dick, dünn oder was auch immer sind, sondern dass wir nur ihren Instrumentalklang hören. Und dagegen kann man jetzt zum Beispiel argumentieren, dass es ja Teil des Musizierens, des Miteinandermusizierens ist, sich eben auch sehen zu können, dass das völlig wegfällt, also dass ich keinerlei Rückschlüsse auf die Kooperationsfähigkeit, sage ich jetzt mal musikalisch, ziehen kann, wenn ich nicht sehe, wie die Person hinterm Vorhang sich verhält oder bewegt. Ja, und dagegen, gegen diese Blind Auditions kann man dann wieder argumentieren, oder wurde damals, letztes Jahr argumentiert, dass nachdem man das eben jetzt über 40 Jahre praktiziert hat, dass das Orchester trotzdem nicht diverser geworden sind. Es gibt auch Studien, es gab eine empirische Studie, wo man Orchestermusikern Aufnahmen von Probespielenden vorgespielt hat, die dann beurteilt werden sollten. Und was man den Orchestermusikern nicht gesagt hat, ist, dass manche Aufnahmen doppelt drin sind, die dann unterschiedlich bewertet wurden.
Okay.
Also, ja. Dass da offensichtlich noch Luft nach oben ist, um eine Objektivität auch zu erzielen. Und eine andere Frage, und ich glaube, da zielte auch deine Frage vorhin drauf an, dass es vielleicht auch noch andere Kriterien, zum Beispiel im Umgang miteinander, gibt, die vielleicht zukünftig mehr Gewicht bekommen sollten.
Diese Vorhangsituation können bei uns im Orchester die Gruppen anfordern. Also wenn eine Gruppe sagt, wenn jetzt auch ein Bekannter mit vorspielt, wir wollen da Gleichheit haben, Chancengleichheit, dann wird das bei uns der Saal wirklich so abgetrennt und dann geht das so vor sich. Was ich verblüffend finde, dass wirklich die, wenn jetzt eine neue Kollegin oder Kollege ausgesucht werden, dann ist es oft so, dass das Orchester zu 95% einstimmig das beschließt. Also selbst das Argument, dass das jetzt zweimal der gleiche Mensch war, der da blind vorgespielt wurde, ist für mich dann trotzdem in dem Moment kein schlagendes Argument gegen dieses Probespielszenario. Was mich natürlich jetzt die ganze Zeit anschreit, ist das Wort Bildung, diverse Sache eigentlich in der Bildung ansetzen muss und nicht bei, in Anführungsstrichen, bei der Hochkultur jetzt.
Also ich glaube, als Außenstehender ist eine große Schwelle schon mal eingeladen zu werden. Ich habe von Orchestern in den USA gelesen, die sagen, schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, wir gucken, ob Sie formal unseren Ansprüchen genügen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schicken Sie uns bitte eine Aufnahme. Und dann beurteilen wir, ob wir sie einladen oder nicht. Und die andere Hürde ist natürlich der Zugang zu Bildung, die Ressourcen. Und das eben über viele Jahre. Mhm. Ressourcen, der Zugang und auch was das eigene Umfeld vielleicht einem Kind jetzt zutraut, mhm. welchen Weg es gehen wird in seinem Leben. Mhm.
Bei uns gibt es sogar, gibt es auch Gott sei Dank die Klausel, dass ein Mensch mit Behinderung bei gleicher Qualifikation wirklich Vorteile haben soll. Ja. Und selber sehe ich, war auch bei so Sachen dabei, wo so Einsichten waren in die Bewerbungen. Und ich glaube, auch wenn man die letzten 20 Jahre anguckt, wie das Orchester oder überhaupt das Orchester anguckt, vom Gründungsfoto vor 100 Jahren, waren 99% Männer und das 1% war die Harfenistin. Und seit 20 Jahren kommen viel mehr Frauen in den Beruf als Männer. Also das wäre für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass das relativ gesund läuft bei uns. Aber natürlich fehlen bei uns Menschen, die zum Beispiel keine europäisch geprägte Kultur zu Hause haben.
Ja, oder Menschen mit einer körperlichen Behinderung, also Rollstuhlfahrer beispielsweise im Orchester. Was ich interessant finde, ich habe jetzt dummerweise die Zahlen nicht präsent, aber es gibt im British Arts Council hat man mal untersucht, das Durchführen der ersten, also so ein Probespiel wird ja in der ersten Runde, wie so eine Castingshow. Ich komme in die erste Runde, dann wird ausgesiebt, dann komme ich in die zweite Runde. Und dass der Anteil von Frauen, die in die zweite Runde kommen, signifikant steigt, wenn die erste Runde hinterm Vorhang stattfindet.
Okay.
Also das ist empirisch nachgewiesen. Mhm.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch, habe ich den Eindruck, zumindest in Deutschland, kein Problem. Also selbst der DOV, oder was heißt selbst der DOV hat geschrieben, die Zukunft des Orchesters ist weiblich. Wenn man sich anschaut, wie viele Männer, wie viele Frauen, jetzt die binäre schlechter Zuordnung zu bedienen, studieren, in einem studieren ein Orchesterinstrument und wie viele Absolventen wird es dann geben, Absolventinnen und wie viele Menschen werden sich dann aus welchem Geschlecht auch immer auf eine Stelle bewerben. Die Zukunft ist weiblich.
Ja, vielleicht müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch erklären, was die DOV ist. Das ist die Deutsche Orchestervereinigung, die Gewerkschaft der Musikerinnen und Musiker. Ja, wie sieht das Orchester in der Zukunft aus? Also vielleicht vielleicht provoziere ich dich ganz arg und sage, vervollständige mal den Satz, wenn ich Kulturminister wäre, dann. Ja, tut mir leid, das ist hier kein Zuckerschlecken.
Aber hallo.
Wenn ich Kulturminister wäre, dann. Wenn du wirklich freie Hand hättest, wie würdest du das im Sinne deines Berufes hier als Agent, wie würdest du das umkrempeln?
Boah, gute Frage. Also erst einmal finde ich, dass Orchester etwas verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes, was ganz wichtig ist und was auch musikalischerweise auch in der ganzen Geschichte erklärt, wo wir herkommen und wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Und also, ne, um zum Anfang zurückzukehren, sowas wie Punkmusik wäre ohne klassische Musik auch nicht denkbar gewesen. Das kommt alles, ist alles daraus entstanden. Und ob ich jetzt Dead Kennedys höre oder im Verdi Requiem mitsinge, das hat vieles gemeinsam. Und ich glaube, es ist total sinnvoll, dass es nicht, was ja so eine Dystopie ist irgendwo, dass es irgendwann nur noch ganz wenige Orchester geben wird. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, dass es viele Orchester geben wird. Ich würde mir auch wünschen, dass es irgendwann wieder zu diesem lokalen Klang zurückgeht, also dass man unterscheiden kann, das ist ein Orchester aus Rheinland-Pfalz, das sind die Hamburger, das sind die Berliner, das sind die Leipziger, dass man das irgendwann wieder deutlicher unterscheiden kann. Aber ich glaube, von der Organisation her, von der Strukturierung her der Orchester, im Moment haben wir ein System, wo eben einer oder eine vorne steht und sagt, so wird's gemacht. Mhm. Und ich glaube aber, dass sich die Gesellschaft mittlerweile weiterentwickelt hat und dass es andere Formen des Zusammenarbeitens gibt. Und es gibt für so ein großes Orchesterwerk ist das total sinnvoll, dass einer vorne steht und sagt, so wird's gemacht, weil anders es kaum zu organisieren ist oder gar nicht zu organisieren ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, die Stelle von Orchestermusikern oder die Organisation von Orchestern dahingehend zu verändern, dass es auch noch andere Betätigungsräume gibt. Also Räume, wo Orchestermusiker nicht in ihrer Freizeit, sondern als Teil ihrer Stelle, ihres Arbeitsdaseins zum Beispiel etwas ausprobieren können.
Mhm. Also wenn du Kulturminister wärst, würdest du sagen, ihr macht 75% Konzerte und die anderen 25% steckt in innovative Projekte zum Beispiel. Also ich lasse dich da noch nicht los
mit dem. Ja, also vielleicht noch nicht mal 75, also vielleicht sogar weniger. Vielleicht sagen wir mal eher 60-40. Also dass wir sagen, 60% sind wirklich, ist das klassische Repertoire. Und dann gibt es noch Kammermusik, es gibt Formate, wo mit anderen Musikgenres oder auch mit anderen Kunstsparten zusammengearbeitet wird. Und dann finde ich, also was es, glaube ich, braucht, ist diese klassische Musik aus ihrer musealen Ecke wieder rauszukriegen. Mhm. Also dass man guckt, wie kann man das wieder weiterentwickeln. Ja, da bin ich jetzt nicht firm genug. Also natürlich gibt es neue Musik, aber die ist eben, glaube ich, habe ich den Eindruck, sehr weit weg von, also das braucht einfach ein sehr spezialisiertes Publikum. Und ja, sich, also dass man auch in Orchestern wieder Freiräume schafft, sich damit zu befassen, wie kann das weitergehen?
Da ist natürlich die Frage, welche Menschen kommen mit welcher Ausbildung ins Orchester? Und da sind wir wieder auch beim Studium. Da werden Leute, im Studium hat man halt sehr, sehr viel Zeit zu üben. Das ist so gedacht. Mhm. Ja. Es gibt Instrumente, da kann man wirklich 7, 8, 9 Stunden üben. Als Sänger kann man nicht ganz so viel üben. Als Trompeter hängt man da irgendwo in der Mitte. Aber es ist natürlich auch schon sehr fachbezogen und hat nicht so viel Blick über den Tellerrand, so ein Studium. Das könnte sich auch verändern dann oder müsste sich verändern.
Ja, also wenn wir heute ein Orchesterprojekt machen, dann kriegen die Musikerinnen und Musiker Noten aufs Pult gelegt von einem Stück, das fertig ist. Und es spielt eigentlich keine Rolle, darüber nachzudenken, wie sind denn diese Noten überhaupt auf das Blatt Papier gekommen und welcher Prozess steckt da dahinter? Hat der Komponist oder die Komponistin hat irgendwann vor einem leeren Blatt gesessen, hat angefangen, hat eine Idee entwickelt, hat die vielleicht verworfen oder hat einen Flow gehabt und hat 20 Seiten auf einmal geschrieben und hat dann alles aber wieder in die Tonne gekloppt, weil es doch Mist ist. Und dieses ganze Ringen darum, das spielt ja überhaupt keine Rolle, sondern es wird erarbeitet. Und ich glaube, es ist aber auch für das eigene künstlerische Selbstverständnis total wichtig, sich auch mit diesem Schaffensprozess auch, also nicht nur darüber zu lesen, sondern den tatsächlich auch selber zu durchlaufen. Mhm.
Natürlich, wenn man 110 Konzerte im Jahr leisten möchte, hat man da natürlich nicht die Zeit dazu.
Ja. Das ist richtig.
Es gibt eine Tradition hier in unserem Podcast. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns kennen, wissen das schon. Es gibt einen Überraschungsgegenstand. Der ist ein bisschen, es ist schon ein bisschen provokativ und ich hoffe, dass du mir nicht böse bist. Dürften deine Kinder, und ich weiß, dass du Kinder hast, dürften die dieses Buch sehen und lesen?
Wilhelm Busch und die Moral von der Geschichte.
Ja.
Wir hatten das gerade letztes Wochenende. Meine Mutter hat so ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so ein Neuprint, so eine Neuausgabe von den Klassikern von Wilhelm Busch.
Okay. Oh, da liege ich ja nicht schlecht. Okay. Gut.
Meine Freundin, also die Mutter unserer Kinder, die hat da noch viel dezidiertere Meinung als ich. Und ja, es gibt ja diesen Begriff der schwarzen Pädagogik.
Okay, das musst du mir erklären.
Oh Gott, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen.
Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir da.
Naja, also mit Strafen und mit wohlerzogenen Kindern und, mhm. und ja gut, also das ist ja ein richtiger Wälzer. Der hat ja jetzt hier, oh Gott, meine Güte, 1000 Seiten. Also das Ding, was wir da letzte Woche hatten, das hatte diese Klassiker von Max und Moritz.
Ja.
Und
worauf ich hinaus will, ist, dass die natürlich mit Minderheiten, wo dumm,
ach so,
du,
ja.
du
ja,
dich bemühst, auch, ja, gnadenlos. Also,
oder Stereotypen von Minderheiten. Ja.
Ja. Ja. Wie gehst du damit um, persönlich?
Ich finde das ganz schwierig. Also das hat jetzt auch natürlich mit meiner Position als Diversitätsagent zu tun. Ich habe, als das letztes Jahr losging mit Corona, war, so wie das, glaube ich, vielen ging, war da erstmal so ein Loch, was mache ich jetzt überhaupt? Und dann habe ich mir relativ viel Literatur auch über Rassismus bestellt und habe gelesen und gelesen und gelesen. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich als weißer Mensch oder als weißer Mann ja eigentlich mit einer Wahrnehmungsbrille aufgewachsen bin. Mhm. Und dass Rassismus, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, auch ganz viel eben mit diesem Wahrnehmungsfilter zu tun hat. Und dass das kulturell erlernt ist. Mhm. Und dass ich dann eben bei meinen eigenen Kindern beobachte, zum Beispiel, wir sitzen in der Küche, es hat sich so eingebürgert, dass unsere Kinder eben am Küchentisch malen mit Stiften und dass mein Sohn am Küchentisch sitzt, damals war er noch vier, ja, damals war er vier und sagt, Papa, gib mir mal die Grün, gib mir mal die Gelb, gib mir mal die Rot, gib mir mal die Hautfarbe, gib mir mal die Schwarz. Mhm. Und natürlich bin ich bei dem Wort Hautfarbe zusammengezuckt und habe gedacht, wo hat er das jetzt her? Und was sage ich ihm jetzt? Und mache ich jetzt ein Fass auf? Also ja. Gehe ich jetzt in den Kindergarten, gehe ich jetzt zu den Erzieherinnen und sage, Mensch, also das könnt ihr nicht sagen. Warum ist hellrosa Hautfarbe und was anderes nicht?
Ja.
Und dann steht auf einmal eine Hautfarbe als stellvertretend für die Hautfarbe und die ganzen anderen Nuancen, die es auch gibt, sind unsichtbar. Mhm. Dann weißt du natürlich auch nicht, wie reagieren jetzt die. Also angenommen, ich würde jetzt in den Kindergarten gehen und würde da dieses Fass aufmachen und ich glaube, die meisten Erzieherinnen würden dem sehr offen gegenübertreten. Ich weiß nicht, wie die meisten Eltern dem gegenübertreten würden. Was dann bei mir wieder reinspielt, ist, meine Kinder sind noch so klein, dass sie dieses Thema nicht begreifen. Mhm. Und im Englischen sagt man, what goes around comes around. Also was ich da lostrete, das kommt auch irgendwie wieder zurück und das kommt auch auf meine Kinder zurück und die sind noch zu klein, um das zu verstehen. Mhm. Was mache ich jetzt? Und das ist echt ein Dilemma. Also ja, ich versuche eigentlich, wenn solche Situationen passieren, mit meinen Kindern darüber zu reden.
Mhm. Und du würdest dann so Literatur zuerst mal jetzt auch vermeiden, dass da diese Stereotypen bedient werden und
ja, es ist also, das ist die Art und Weise, wie wir diese Brille lernen, ja. Mhm. Mhm.
Das ist bei Wilhelm Busch so mit Humor verpackt, aber es ist eigentlich ein ganz trauriges Thema. Ne? Das ist, und es ist, glaube ich, fast auch ein unlösbares Thema. Wir haben mal kurz gesprochen und du sagst, dass es so, so Aufnahmen gibt von Mimiken, die sich ganz in ganz mikrofein verändern, wenn jetzt jemand reinkommt, mit dem man nicht gerechnet hat, der eine andere Hautfarbe hat. Ja, das und das ist, glaube ich, ja, das ist schwer zu lösen. Welche Ansätze können wir da verfolgen, um uns da
Wissen. Also es macht total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, so viel zu lernen wie möglich, sich darüber auszutauschen, zu sprechen, keine Angst zu haben, Fehler zu machen und sich einfach immer weiter sensibilisieren. Also in meinem Fall sind es über 45 Jahre, die ich mit diesem Filter gelebt habe und ich erlebe, also schon allein aufgrund meiner Aufgabe, die ich hier gerade bekleide, ich trete ständig irgendjemandem vors Schienbein und lerne die ganze Zeit dazu.
Ja, und das finde ich an euch Agenten so enorm. Ihr packt da ganz, ganz schwierige Themen an, die ihr, ja, und das geht ja an die Emotionen und alles, das trifft ja sofort in den Kern, die ihr nicht lösen könnt, aber euch trotzdem irgendwie verantwortlich fühlt, da den Vorreiter zu machen. Wie gehst du damit um? Wie kriegst du das, wie kannst du das trennen? Weil ich denke, dass sich da irgendwann eine Traurigkeit auf einen setzt oder setzen könnte, wenn man sieht, dass man so gegen Windmühlen kämpft und diese Tradition und dieses Aufwachsen von 45 Jahren, du bist jetzt sensibel dafür, das ist aus den meisten Menschen ganz, ganz schwierig rauszukriegen, oder?
Also, ich glaube, ich muss erst mal sagen, ich habe den Vorteil, in Anführungszeichen, ich könnte eigentlich, wenn mir das zu viel wäre, könnte ich jederzeit sagen, ich mache einfach was anderes. Ich könnte einfach den Stecker ziehen.
Haben aber einige von deinen Kolleginnen und Kollegen schon gemacht, ne?
Das ist richtig, aber es ist das eine, diesen Stecker zu ziehen, diese Position nicht mehr zu bekleiden. Aber es ist nochmal was anderes, zum Beispiel als Person of Color geboren zu sein und mit Rassismus konfrontiert zu sein und das von Geburt an und keine Wahl zu haben. Also eben nicht sagen zu können, so heute, jetzt schalte ich das einfach aus, so ab 9 Uhr ist dann Feierabend, sondern ich bin so geboren und ich werde so sterben und wenn ich jetzt mit grünen Haaren geboren würde, dann und irgendjemand würde sich an grünen Haaren stören und ich könnte das nicht ändern, dann dann hätte ich keine Wahl. Wenn wir uns an Augenfarbe festmachen würden oder an Körpergröße oder irgendwas anderem, dann wäre ich dem quasi ausgeliefert. Und das macht natürlich auch was mit einem.
Ja, ja. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die leichtere Seite. Wir machen einen Rundgang durch deine Wohnung. Wenn ich die Tür aufmache, Schuhe an, Schuhe aus?
Schuhe aus.
Müsstest du aufräumen, bevor ich komme?
Ich nicht.
Das war nicht schlecht. Du nicht. Wer muss aufräumen?
Also ich habe jetzt nicht so ein großes Ordnungsbedürfnis, aber meine Freundin hat ein sehr ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis.
Okay, dann würdest du sie da einfach gewähren lassen.
Ich lasse das so sein, wie das ist.
Okay. Ja. Wohnst du in einem Altbau oder in einem Neubau?
Sehr gerne in einem Altbau.
Möbel, Ikea oder Rolf Benz?
Also auf keinen Fall, glaube ich, Rolf Benz. Das kenne ich gar nicht.
Kennst du gar nicht? Nee. Das ist so ein Edeldesign.
Ach so, nee, um Gottes Willen. Also Ikea und mittlerweile seit einigen Jahren bin ich Riesenfan von eBay-Kleinanzeigen. Also das hat für mich auch einen nachhaltigen Aspekt. Alte Dinge, die noch funktionieren.
Also eher ein Stilmix im Haus.
Ja, aber da hat auch meine Freundin wieder den Hut auf. Ich habe auch schon gehört, bei uns sieht es wohl aus wie in einem Wohnungskatalog oder so.
Wie ist das jetzt gemeint? Weil es so viel ist? Oder?
Nee, weil es einfach sehr stilvoll miteinander...
Okay. Welche Bilder sind an der Wand?
Viel vom Bodensee.
Selber fotografiert?
Viel von den Kindern. und Bilder von den Kindern, also selbstgemalte Bilder.
Selbstgemalte. Gibt es einen Fernseher bei euch im Haus?
Ich habe schon, glaube ich, seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr.
Wie gehen die Kinder denn damit um? Dürfen die ins Tablet gucken oder ist das eher so ein bisschen...
Die dürfen so ein-, zweimal die Woche, also sie sind ja noch relativ klein, die dürfen so ein-, zweimal die Woche so eine halbe Stunde irgendwas gucken.
Okay. Ja, das schlägt irgendwann zurück. Alles klar, gibt's eine spielzeugfreie Zone bei euch?
Nee, keine Chance.
Keine Chance. Was ist mit Essen? Wer kocht bei euch?
Meistens meine Freundin, weil ich, also ja, jetzt gut, vor Corona war es einfach so, dass die Essenszeit so früh war, der Hunger war einfach so früh da, dass ich meistens noch nicht da war, um kochen zu können.
Genau. Was kommt auf den Tisch? Vegan, vegetarisch, mediterran, Pfälzer Küche?
Vegetarisch bis vegan.
Okay. Bei den Kindern auch?
Ja. Okay. Also nee, die dürfen Fleisch essen. Ist überhaupt kein Verbot, aber es ist einfach nicht so Usus.
Okay. Hast du eine Zeitung abonniert?
Nee.
Welche Musik läuft bei dir? Läuft im Hintergrund oder setzt du dich
im
hin
Moment,
und machst Musik an?
Im Moment laufen diese ganzen Kindersachen rauf und runter.
Mhm.
Bis okay. zum Umfallen.
Bob der Baumeister und so.
Nee, ist ja schon out. Nee, es gibt im Moment, Achtung Schleichwerbung, es gibt eine richtig super, es gibt so ein Ding, das nennt sich Tonyboxen, da können die Kinder Figuren draufstellen auf so eine kleine Kiste und dann geht es einfach los. Und das hat den Vorteil, dass die CDs nicht zerkratzen. Das ist richtig cool.
Mhm.
Und ich habe meinen Kindern auch mal sowas wie die Zauberflöte oder so untergejubelt.
Mhm.
Und es gab tatsächlich auch eine Phase, das sind ja immer so Phasen, wo auch die Zauberflöte rauf und runter gehört wurde. Und was ich da erstaunlich fand, war, dass auch wenn wir zum 50. Millionsten Mal die Zauberflöte gehört haben, dass es mir nicht auf den Keks gegangen ist.
Okay.
Das fand ich echt erstaunlich.
Mhm. Weißt du, wie viel Grad eine Buntwäsche haben darf?
Ich glaube 40 Grad maximal.
Okay, gut. Was muss repariert werden im Haus, was du schon lange vor dir her schiebst?
Also den Überhang über dem Bett von meiner Tochter, den habe ich jetzt neulich repariert. Irgendwas gibt es ganz bestimmt. Ich könnte mal die Fronten von unserer Küche mal richten, die sind also ein bisschen Chaps.
Okay. Was war das letzte Buch, was dich beeindruckt hat oder was du gelesen hast?
Ja, ich habe jetzt beruflich sehr, sehr viel gelesen. Privat bin ich fast gar nicht zum Lesen gekommen. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Was jetzt wirklich so ein Rums gemacht hat, kann ich nicht beantworten.
Mhm. Habt ihr einen Schrebergarten?
Nee, hatte ich mal und auf eine gewisse Art und Weise hätte ich das auch gerne wieder, ja.
Mhm. Und dann kommen wir schon Richtung Schluss. Wie würdest du leben, wenn Finanzen und alles kein Thema wären? Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, hier bist völlig frei mit deiner Familie, was würdest du machen?
Ich glaube, dass man gar nicht so viel braucht zum Leben. Ich finde diese Vorstellung zu sagen, man lebt in einem gar nicht so großen Haus und lebt auch von dem, was man selber anbaut.
Mhm.
So ein bisschen wieder eine Vereinfachung vom Leben.
Mhm.
Also und auch ein Leben, wo das, was man tut, dass man das auch sehen kann. Also ich habe was gemacht und das, ob das jetzt eine Pflanze ist, die wächst oder irgendwas, was ich herstelle oder was, ein Projekt, was ich anfange, dass ich das sehen kann.
Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen. Das geht mir ähnlich, dieser Wunsch. Na, aber eigentlich könnte man das ja jetzt schon machen.
Ja.
Man könnte sagen, hier, ich schraube alle Bedürfnisse zurück, aber irgendwie hätte ich gern doch eine Million oder zwei im Hintergrund, um zu sagen, wenn es mal eng wird, greife ich darauf zurück. Mhm. Ja. Okay, als letzte Frage und vorher bedanke ich mich bei dir für den interessanten Nachmittag hier. Was machst du als erstes, wenn Corona vorbei ist?
Wahrscheinlich reisen. Also mal wieder so ein Tapetenwechsel.
Mhm. Wo würdest du hinreisen?
Also ich bin in meinem Leben eigentlich meistens nach Süden gereist. Das heißt wahrscheinlich dann mal nach Norden.
Mhm. Okay. Ja, dann hoffen wir, dass das bald in Erfüllung geht und dass du dann nach Norden aufbrechen kannst. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörer. Bleiben Sie uns treu beim Podcast Mensch Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie. Tschüss.
Tschüss.